So. Ich probiere mich immer einigermaßen kurz zu fassen in meinen Antworten, aber dann bekomme ich halt solche Fragen präsentiert, ja. Und das ist einfach nun mal nicht in der kurzen Abhandlung mal so eben schnell zack, zack. Ja? Das ist nicht möglich. Du brauchst ja für einen Führerschein schon länger, ja. Also deswegen mache ich um solche Fragen herum meistens gerne Workshops, weil das ist so ein bisschen sinnvoller. Aber das sind ja auch Fragen von den Menschen, die halt zu uns kommen, die im Grunde schon recht viel machen. Ja? Und deswegen auch eher was für Fortgeschrittene vielleicht. Wobei das nicht bedeutet, man muss deswegen viel Workshops gemacht haben. Ja? Es gibt Menschen, die sich grundsätzlich mit solchen Dingen beschäftigen oder halt auch schon durch viele Leben hinweg beschäftigt haben und das im Grunde als Talent, wenn man so will, mitbringen. Das ist also nicht irgendwie nur am Fleiß festzumachen vielleicht, sondern eben halt auch an den entsprechenden Talenten oder Ausrichtungen. Ja, also ich fange jetzt mal von vorne an, ja? Und so gut das in der Kürze der Zeit möglich ist. Genau, also ich habe das für mich soweit festgestellt, dass wenn ich früher meditiert habe, dass das am Anfang im Grunde erstmal rein körperliche Phänomene waren, wie das zum Beispiel beim Vipassana der Fall ist, dass du dir das anschaust, die Elemente in dir anschaust und ob du auf diese Elemente irgendwie reagierst, ja, Hitze, Kälte, Druck und so weiter. Und dann kam eins zum anderen, dass dann das irgendwann in die Tiefe geht und dann karmische Themen entsprechend gelöst werden. Das ist ja die übliche Reihenfolge, dass dann nach den fühlbaren, körperlich fühlbaren Phänomenen das auch emotional wird, zum Beispiel. Und auch wenn es nicht muss, aber das ist halt oft so die Reihenfolge. Und nach dem Emotionalen auch die ersten Bilder kommen. Und die Filmsequenzen und dergleichen, die erstmal verwirrend sind, weil man das nicht einsortieren kann. Wo kommt denn das Ganze her? Und man kann sich auch eine ganze Menge einbilden, ne? Und da muss man erstmal auch unterscheiden können, ist das gerade eingebildet oder ist das bitte wirklich irgendwas, was ich da gerade freigelegt habe durch Meditation, irgendein karmisches Erlebnis. Da wirst du merken, dass da wirst du einfach durch die Erfahrung kompetent drin, dass du es unterscheiden kannst. Und dann wirst du drauf kommen, dass das alles karmische Erlebnisse sind, die halt alle leidvoll waren auf die verschiedensten Arten und Weisen. Wenn du das ein paar Mal durch hast, dann fragt man sich irgendwann von selber, also zumindest ich habe das gemacht, warum? Ja, also ja, also es ist total sinnvoll natürlich, dass man das und das vielleicht mal vor wie viel Leben auch immer, ja, erlebt hatte und heute noch Auswirkungen daraus spürt, weil nämlich dieses Erlebnis noch nicht integriert ist, das heißt noch nicht befriedet ist und so weiter. Das ist dann irgendwann auch verstanden. Aber dann der Sinn an sich dahinter ist dann nicht klar. Aber was soll das denn grundsätzlich, ja? Und dann kommt irgendwann auch, wenn man das halt hinterfragt, grundsätzlich, weil ansonsten würdest du ja auch vielleicht das in aller Ewigkeit machen können, ja? Dass du halt irgendwie neue Leiden setzt in diesem Leben, auch vielleicht nicht immer gewollt natürlich, und halt Vergangene auflöst. Und das kann eine ganze Weile dauern, bis du damit durch bist. Deswegen ist es ja auch so bei Techniken, bei Vipassana, dass das recht lange dauert, bis du da irgendwie auf irgendeinem Level bist. Ne? Weil die halt genau genommen auf die langwierige Art und Weise damit arbeiten. Es funktioniert enorm gut, ja, deswegen auch immer empfehlenswert. Aber es arbeitet quasi, sag ich mal, wie so ein Gärtner. Du hast den Herbst und die Blätter fallen vom Baum, du machst sie halt weg. Aber da kommen halt immer wieder welche nach. Und weil du halt nicht fertig wirst. Weil hier geht es auch darum, dass du merkst, Moment mal, hier ein paar von diesen Erlebnissen sind irgendwie, die haben ein Muster. Ja, dass du dann erkennst, diese karmischen Erlebnisse, die hängen irgendwie zusammen. Das ist nicht völlig willkürlich, wie man die dann hier und dann hier erlebt hat, durch die verschiedenen Zeitalter hindurch, sondern die ergeben ein Muster. Und dann erkennt man, das ist wie so ein Baum. Ja, du hast da verschiedene Äste entdeckt und dann gibt es halt einen Hauptast, also sage ich mal so eine Art Grundthema, dass ich durch verschiedene Erlebnisse geäußert hat. Wie zum Beispiel ein falscher Gerechtigkeitssinn. Ne? Wenn man Gerechtigkeit über den Frieden setzt zum Beispiel, wirst du viele karmische Erlebnisse haben von Ungerechtigkeit zum Beispiel. Ja? Und Friedlosigkeit natürlich. Und dann wirst du erkennen, ja, das war halt mal dieser Tod und mal jenes Erlebnis und dann mal das und das. Ja? Aber dann wirst du erkennen, ja, die hatten alle das gleiche Grundthema. Und dann hast du diesen Kern entdeckt. Dann hast du aber auch nur einen Ast gefunden, genau genommen, weil du wirst merken, dass du mehrere von diesen Kernen finden wirst. Dass halt die ganze unglaubliche große Anzahl an karmischen Erlebnissen eigentlich auf nur recht relativ wenige Kerne rückführbar ist. Ja, genauso wie halt alle Blätter am Baum auf eigentlich nur ein paar Äste zurückführbar sind. Das ist ungefähr das Gleiche. Und dann wirst du darauf kommen, ja okay, aber haben die vielleicht auch wiederum ein Grundthema? Ja, also kann das sein, dass du nicht nur mit Essen zu tun hast, sondern dass die wiederum aus irgendeinem Grundthema entspringen? Weil das ist jetzt meine Qualität, weil ich kann sowohl Intuition als auch Logik enorm gut verbinden. Ja, da hat der Quisi mal irgendwas festgestellt, dass das bei mir halt das enorm extremst ausgeprägt ist, diese beiden Sachen. Und ich muss echt sagen, es ist großartig, ja. Ich feiere das, dass das bei mir angelegt ist, dass ich halt Intuition und Logik verbinden kann. Weil ich finde, das sind beides sehr elegante Möglichkeiten, um an Wahrheit reinzukommen und zu hinterfragen und so weiter. Und nur eins von beiden ist schwierig. Ja. Intuition kann man missdeuten, ja, weil es gibt auch andere Quellen für Inspirationen, die halt mit Intuition oder mit echten vom Herzen kommenden nichts zu tun haben. Und es gibt natürlich halt auch logische Zusammenhänge, die völliger Unsinn sind, ja, die man sich zwar herleiten kann, aber die nicht stimmen. Und das ist zu kombinieren, da kann man das ein bisschen gegenseitig prüfen. So, und da kam halt raus bei mir, dass das einen Leidenden gibt in Wahrheit. Ja. Dass alle Leiden, die du erlebst, das ist auch jetzt auch rein, ohne dieses Erklärmodell von vorher, rein logisch, dass wenn du Leiden erlebst, muss es eine Ursache dafür geben. Du musst leidensfähig sein, sonst kannst du kein Leiden erleben. Und das ist dann eines, was alles zusammenführt, ne? Dass du überhaupt fähig bist zu leiden. Und das musst du gewählt haben, ne? Weil alles am Erlebnishorizont, der so existiert, muss, damit du erlebt werden kann, auch gewählt worden sein. Du kannst aus diesen Schubladen aller Möglichkeiten alles Mögliche rauspicken und das, was du rauspickst, das erlebst du. Das heißt, wenn ich halt Leiden erlebe, dann heißt das, dass ich Leiden rausgepickt habe, offensichtlich. Also muss ich diese Funktion Leidensfähigkeit rausgepickt haben. Vorher, sonst kann ich ja gar kein Leiden erleben. Ich muss einen Fernseher kaufen, um dann Filme drauf gucken zu können. Den brauche ich halt vorher. Und das ist so ungefähr wie der Fernseher, ja? Also um alle Leiden erleben zu können, brauche ich den Leidenwahrnehmenden. Und das ist auch eine Aussage von Ramana Maharshi, die ich am Anfang überhaupt nicht kapiert habe, die bei mir in der Gottmensch-Aufrichtung halt sehr, sehr zum Tragen kommt, dass der Leidenwahrnehmende ist der Leidenproduzierende. Und ich habe das erstmal überlegt, hä? Verstehe ich nicht. Ja, so. Weil das sieht eher oft so aus unserer dualen Wahrnehmung heraus, egoistischen Wahrnehmung, dass der Leidenwahrnehmende das Opfer ist vom Leiden. Ja, dass der gar nichts dafür kann, dass da gerade Leiden passiert. Die Umkehrung ist wahr, du musst den Leidenwahrnehmenden in dir installieren, um überhaupt erst Leiden wahrnehmen zu können. Ja, du brauchst den Fernseher vorher, um dann Filme drauf laufen lassen zu können. Und das ist dasselbe hier auch. Das heißt, ich muss gewählt haben, den Leidenden in mir haben zu wollen, um danach erst leiden zu können. Es geht nicht andersrum, ja. Sonst würdest du, wenn Leiden passieren, die gar nicht als Leiden wahrnehmen, weil du keinen Leidenwahrnehmenden hast. So, ja. Das ist ein bisschen, vielleicht ist, es ist nicht philosophisch, ehrlich gesagt. Ja, es ist halt, genauso funktioniert das letzten Endes für alle Wahrnehmungen, letzten Endes. So, und das führt mich auf dann die Idee, warum sollte ich denn überhaupt die einzelnen Leiden durcharbeiten? Was ich natürlich muss, wenn ich eine Ignoranz habe vor dem Leidenden. Und wenn ich Ignoranz habe vor diesen Grundthemen, dann muss ich das einzelne Leiden durchleben, kann man so sagen. Ja, aber irgendwann wirst du halt merken, wenn du halt weiterhin hinterfragst, dann kommst du auf genau diesen Zusammenhang. Und dann wirst du merken, es ist im Grunde gleich. Ja, ob ich auf das einzelne Leiden meditiere oder ob ich auf dieses Grundthema meditiere, was dann mehrere Leiden gleichzeitig betrifft, oder auf den Leidenden meditiere. Ja. Die Art und Weise des Meditierens ist immer dieselbe. Es gibt da keinen Unterschied. Das erkläre ich jetzt hier auch nicht mehr, weil das braucht es halt jetzt auch nicht. Es ist ja in allen Workshops und was wir sonst irgendwo machen, mehr als genug irgendwo erklärt, wie man meditiert, ja. Aber das Coole ist, es ist unbedeutend. Es gibt keine andere Meditation in dem Sinne. Ja, es ist halt immer das gleiche, wahrnehmen und so weiter. Und sein lassen. Und Hingabe etc. etc. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht zur Wiederholung da. Und dass du aber dann auch wissen musst, dass wenn du zum Beispiel an so ein Grundthema rangekommen bist, an dem jetzt, sag ich mal, ein Dutzend karmische Erlebnisse dran hängen, dann heißt das, dass natürlich dieses Meditieren drauf deutlich intensiver wird, nämlich ein Dutzend Mal deutlich intensiver wird, weil du mich alle gleichzeitig plötzlich bearbeitest. Du machst nicht mehr nur eins und dann nochmal eins und nochmal eins. Das ist im Grunde für die Anfänger, kann man sagen. Die blutigsten Anfänger meditieren und probieren überhaupt erstmal, dass der Geist still wird. Ja. Und danach passiert es, dass du merkst, ich kann überhaupt Empfindungen am Körper wahrnehmen, die ich sonst eigentlich eher ausblende. Und das ist halt die Vipassana zum Beispiel. Und dann gehst du an Emotionen ran, die du ausblendest, dann gehst du an Gedanken, die du ausblendest. Und dann gehst du an, kommt von selber irgendwann karmische Erlebnisse, die du ausgeblendet hast. Und wenn du dann auch im Frieden bist, ja, egal in welcher Fasson die dann entsprechend sich dann zeigen, in welcher Facette sie sich zeigen, dann wirst du merken, kommst du an Grundthemen ran. Nur durch diesen tieferen Frieden mit diesen Erfahrungen, Erlebnissen sinkst du tiefer in diesen Frieden hinein, der fähig ist, überhaupt erst das wahrnehmen zu können und stehen lassen zu können. Wenn du es nicht stehen lassen kannst und sofort darauf reagierst, wirst du dann wieder rauskatapultiert. Ja? Das ist der Mechanismus dahinter, immer derselbe. Das heißt, du wirst Grundthemen erstmal rausfinden. Das heißt aber halt auch, um darauf zurückzukommen, dass du deutlich intensiver das durchleben wirst, aber auch fähig dazu bist, weil du einen tieferen Frieden hast. Ja? Ein Grundthema durchzuarbeiten. Aber das kann aber dann auch länger dauern. Das ist eine Möglichkeit. Das kann intensiver werden vom Erlebnis her. Es kann aber auch einfach nur länger dauern. Das ist aber dann an dem Level dir schon ziemlich egal. Ja? Also du hast vielleicht noch mit karmischen Erlebnissen so ein bisschen Ungeduld in dir. Du willst fertig werden und irgendwas erreichen und so weiter. Ja? Es braucht eine gewisse Form von so großer geistiger Stille, dass du in einer Art Ewigkeit drin bist, dass dir völlig egal ist, ob dieses Thema jetzt in 2 Sekunden durch ist oder erst irgendwie in 20 Leben. Dass, wenn dir das ziemlich schnuppe ist, dann hast du erst den Raum dafür aufgemacht, dass du halt so viel gleichzeitig wahrnehmen kannst, dass es diesen Zeitablauf so lange gar nicht mehr braucht, zwingend. Ja, wenn du, je mehr du aversiv bist, auf Distanz bist, herzlos auch, das ist das der gleiche Aspekt daraus, bist, also in den Kontakt irgendwie versuchst zu minimieren, und der Kontakt dafür ist das Herz zuständig, ja, für die Verbundenheit. Also das Herz ein bisschen verschließt davor, sagst, so weit aufmachst, dass du es da wahrnehmen kannst, aber nicht so weit, dass es zu krass fühlbar wird. Dann dauert es halt einfach viel, viel, viel länger. So. Und du sagst, na, kein Thema, alles her damit. Ne? Und ich mache auf für alles, was passieren mag. Ich habe im letzten Vipassana zum Beispiel hier 1,5 Stunden meditiert. Und das war so krass tief und intensiv, wie ich es vorher noch nie erlebt habe. Weil ich aber halt auch komplett im Sein drin war, habe ich gemerkt. Und das vorher anscheinend ja, nicht so entsprechend war. Und musste dann meinem Körper zuliebe erstmal 1 Tag Pause machen mit Meditieren. Auch da habe ich erkannt, durch Meditieren ist nicht immer günstig, sondern auch die Wellen, die es auslöst, dass es auch körperlich dann entsprechend integriert wird und gelöst wird, das braucht ein bisschen. Ne? Da ist nicht mehr besser. Und das gilt eben halt auch für den Leidenden. Das heißt, wenn du an den Leidenden rangehst, gehst du an eine Grundfunktion des Egos grundsätzlich ran. Also der Leidende ist nicht das Ego, nach meiner Erfahrung nach, ja. Aber das ist schon so der nächste Chef, wenn man so möchte. Also das ist so der Sous-Chef von Chefe Ego. Und das ist eben was eine Grundfunktion erfüllt. Und dann betrifft das nämlich auch alle Grundthemen und dadurch an alle Anhänger Leiden. Also du gehst an die Wurzel ran von diesem Riesenbaum Karma Leiden und so. Dann wirst du allerdings auch auf die Frage kommen, Moment mal, warum wollte ich denn den Leidenden in mir haben und dadurch konsequenterweise auch überhaupt Leiden erfahren? Warum? Was macht das denn bitte für einen Sinn? Wer will bitte denn leiden? Eine wichtige, wichtige Frage, weil das sieht nämlich nach außen so aus, dass Menschen, die halt leiden und jammern, das gar nicht wollen. Und ich habe früher schon festgestellt, obwohl ich nur mit Psychologie, Hypnose gearbeitet hatte und von Meditieren keine Ahnung hatte, dass es halt extrem viele Menschen gibt, die halt zu mir kamen wegen allen möglichen Bewegungen, also von geistigen bis körperlichen, und die dann angefangen haben, wenn es dann dran ging, auch das Leiden zu lösen, das anfing, das Leiden zu verteidigen. Als wäre es richtig, wie es ist. Als wären sie im Recht zu leiden. Und als wäre es richtig, dass sie jetzt leiden. Und dass sie es gar nicht beenden wollen. Und es war sehr, sehr faszinierend, weil ich wusste halt sehr häufig, wie man sowas macht. Ja? Im NLP zum Beispiel kannst du eine Phobie innerhalb von einer Viertelstunde lösen. Das ist gar kein Thema. Aber auch wenn Meditieren deutlich kompetenter ist als das. Ja? Aber nur so am Rande. Und trotzdem wollen Menschen diese Sachen behalten. Ganz, ganz verrückte Sachen habe ich da erlebt und gemerkt, warum? Welchen Sinn macht das denn bitte? Weil dann wirst du ja nicht fertig. Also mit einem Menschen zu arbeiten, der jammert, aber sein Leiden gar nicht loswerden möchte, funktioniert nicht. Übrigens nur als Randnotiz, ja, das sind all die Menschen, bei denen es nicht vorwärts geht. Und sobald jemand jammert, aber du erkennst, die Handlung ändert sich aber nicht, also dieser Mensch wiederholt ständig, was dann zu diesem Leiden führt, dann ist das die zwingende Aussage, dieser Mensch will das Leiden. Er will auch darüber jammern, um dann keine Verantwortung dafür übernehmen zu müssen, dass er jammert. Also die wollen dann vor die Wand laufen, bis die Stirn blutet und dann sagen, die Wand ist schuld. Das ist das absolut übliche Prozedere auf dem gesamten Planeten. Ja? Und dann erkennst du, der will das, weil das muss er ja nicht so tun. Ja? Und das ist hier auch so. Das heißt, wenn du an den Leidenden rangehst, musst du auch zwingend an die Frage rangehen, warum will ich leiden? Ja? Und dann müsst du aber auch erkennen, nicht nur warum will ich leiden, sondern warum will eigentlich jeder leiden? Das ist also eine ziemlich große Frage mit einer ziemlich großen Antwort. Welchen Sinn macht das denn dann bitte? Warum will man das? Das werde ich auch hier nicht beantworten, weil ich finde, das ist viel wichtiger. Also bis zur Frage habe ich es hingeführt, ja, und geleitet als Möglichkeit, was du fragen kannst. Aber die Antwort muss dir gegeben werden, weil das ist ja, nicht ohne, weil es nämlich dann das gesamte Leidenskonstrukt an sich grundsätzlich hinterfragt. Und sobald du etwas hinterfragst, hast du darauf Zugriff mit Dreieinigkeit. Als ein Weg zum Beispiel. Also ist dir bewusst geworden, was dir vielleicht vorher gar nicht bewusst war. Also wenn du an den Anfang der Audio zurück spürst, wirst du merken, kann sein, wenn du jetzt nicht schon das von mir ein paar Mal schon gehört hast oder von anderen, ich habe es zwar jetzt noch nie woanders gehört, aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt großartig andere, die dir solche Sachen erzählen, der jetzt mir anhört oder so, ja, die Zeit habe ich dafür nicht, nehme ich mir dafür nicht, brauche ich ja nicht, ne, meine Intuition dafür, aber das ist oft ein recht neuer Gedanke, ne, dass Leiden gewollt ist und dass man selber das auch will, wenn man leidet und so weiter und so weiter. Und das musst du erstmal akzeptieren, dass das so ist, weil die meisten das groß von sich stoßen werden. Und sagen, ich will nicht leiden, ich bin Opfer und so. Und dann musst du mit diesen Opfer-Täter-Sachen erstmal durchgehen, was da wirklich passiert und so, dass das eigentliche, das Opfer der eigentliche Täter ist und all solche Dinge, ja. Also, anyway, da ist noch viel, sehr viel Unklarheit, wenn man da entsprechend da so erstmal schon feststeckt. Aber für die schon so weit sind, bedeutet das, dass du fähig wärst, dieses Gesamtkonstrukt ins Wackeln zu bringen und aufzulösen, sein zu lassen durch Meditation. Und das ist natürlich nicht, keine kleine Hausnummer, weil die Frage ist halt dann, okay, wenn das mal durch ist, was ist denn bitte dann? Ja, weil du wirst merken, da kommt sehr viel Zeug hoch und du wirst definitiv auch mit Sinnlosigkeit konfrontiert werden, sobald das passiert, weil nämlich der ursprüngliche gemeinte Sinn in Frage gestellt ist, den man sich künstlich ausgesucht hat. Und dann, bevor dann der echte Sinn des Lebens und der echte Sinn deines Lebens zum Vorschein kommt, gibt es diese Trennschicht Sinnlosigkeit und die ist extrem. Ja, das ist eine extreme Erfahrung, finde ich. Die ist sehr, sehr eigen. Da ist, sage ich mal, sowas wie eine Wut oder eine Angst oder so in Einsamkeit ist der Kindergarten dagegen. Aber deswegen wird es auch nur die Menschen betreffen. Also wenn du Sinnlosigkeit erlebst, heißt das zwingend, dass du fähig bist, auch da durchzugehen. Sonst würde es dir gar nicht widerfahren. Also wenn du an diese umfassende Sinnlosigkeit das nicht bewältigen können würdest, würdest du dir an, sag ich mal, kleineren Sachen zuerst angeführt werden, wie halt alle möglichen Emotionen zum Beispiel oder halt Grundthemen etc., wie ich schon eben erwähnt. Aber du würdest noch nicht an Sinnlosigkeit kommen. Also wenn die also auftritt, das mag überfordernd wirken, aber es ist ein enormes Fortschrittszeichen, weil du bist gerade in der Tür, um dann den echten Sinn zu hinterfragen. Aber du wirst geprüft, bist du fähig, auch im Frieden zu sein mit der Sinnlosigkeit und bedingungslos liebend zu bleiben. Das ist nicht ohne. Ja, so. Da würde ich eine Party schmeißen, wenn ich du wäre, weil das ist ein großes Fortschrittszeichen. Ja? So. Das heißt also auch die Frage von dir, wozu dient mir der Leidende? Ja? Das darfst du selber rausfinden. Ja, das ist halt die Frage, wozu dient Leiden an sich? Ja? Wozu dient Leiden? Wozu dient entsprechend auch der Leidende? Ja? Und auf das nächste, was du geschrieben hast, von wegen, das kommen halt Bilder und Symbole, ja. Also jetzt mache ich auch in Kürze. Das war jetzt auch nicht schon so kurz, aber ne, ihr wisst, das ist jetzt kein Kindergarten. Dass, wenn du auf etwas meditierst, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was dabei rauskommt. Es ist nicht so, in der Regel zumindest, dass du eine Frage stellst und bam, bekommst du die wahre Antwort. Das wäre nur dann der Fall, wenn absolut nichts zwischen dir und der Antwort stehen würde. So. Das ist aber meistens nicht der Fall. Das heißt, die meisten, die Einbildung leben wollen, das ist dann das, in der Regel das ideale Konstrukt für Einbildung, ist, dass du ein enorm kompetentes Labyrinthkonstrukt aufbaust vor der Wahrheit. Die Einbildung kann dann perfekt gelebt werden und auch möglichst lang, viele Leben lang gelebt werden, was auch im Grunde die Absicht dahinter war, indem du die Wahrheit möglichst versteckst. Ja? Dass du nicht zufällig mal irgendwann auf die Wahrheit triffst, weil dann würde, wenn die Wahrheit auf die Einbildung trifft, zerplatzt diese Einbildung sofort. Das muss also möglichst gescheut werden, dass das auch nur irgendwie passiert. Ja? Und dafür haben wir mehrere Absicherungsmechanismen, die ich jetzt hier nicht groß erläutern werde, aber die. Nur als Beispiel, es kann sein, dass du eine Frage stellst und wenn die Antwort nicht sofort kommt, dass du erstmal in einer Unbewusstheit landest. Das ist die häufigste Variante. Eine Unbewusstheit heißt, ich bin ein blinden Fleck. Ich bin im Unwissen. Ich will das Wissen haben, die Wahrheit haben, das Wissen haben, aber ich lande bei der Frage erstmal im Unwissen. Ja klar, weil das ist der erste Nebel, den du aufgebaut hast. Es kann sogar so extrem gebaut sein, dass man es mit sich selbst kurzschließt, dass du eine Unwissenheit zu einer Unwissenheit aufgebaut hast. Ja? Dass du eine Ignoranz ignoriert hast. Das heißt, du kommst nicht mal auf die Frage, die richtige Frage. Kommst du gar nicht drauf. Ne? Funktioniert nicht. Das ist gerade sehr, sehr cool. Es gibt zum Beispiel ganz frisch eine künstliche Intelligenz, der kannst du Fragen stellen und die das halt entsprechend beantwortet. Und das ist, glaube ich, völlig revolutionär, weil das gibt es jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, erst online, wenn es mich nicht täuscht. Und das ist tausendmal besser als Google zu fragen, ja, weil du halt eine richtige Antwort bekommst und nicht alles selber zusammensachen, sondern musst, obwohl ich auch mit natürlich Vorsicht zu genießen ist, weil die KI kennt die Wahrheit auch nicht, aber aus dem Bekannten haben wir das entsprechend sehr kompetent zusammengebaut. Aber du musst dann sehr, sehr, sehr aufpassen, welche Frage du stellst, wenn das dann die Antwort dann eigenartig ist, wirst du merken, ja, weil die Frage eigenartig war. Das heißt, die Antwort wird exakt zur Frage passen, aber vielleicht war die Frage nicht genau. Ja, genau das, was du eigentlich willst. Deswegen auch bei solcher Bewusstheit über Kommunikation, deswegen heißt auch der Workshop bewusste Kommunikation bei uns, weil das ist wichtig, weil du kommunizierst nicht einfach nur so mit Worten mit Menschen, sondern du kommunizierst die ganze Zeit mit der Schöpfung. Und wenn du da irgendwelche Eigenarten unpräzise formulierst, bekommst du auch unpräzise Antworten, unpräzise Schöpfungen, Reaktionen und so weiter. Das ist genau das, was dann zu dem führt, dass man zum Beispiel annimmt, es gibt keine Antwort auf diese Frage, was ja gar nicht stimmt und so. Ja. Das heißt, wenn du also erstmal in diesem blinden Fleck gelandet bist, dann würden die meisten Menschen schon aufhören. Und dann, jetzt Kurzabriss, weil es erkläre ich bei Workshops deutlich ausführlicher, aber dafür ist es hier nicht da, dass wenn du dann trotzdem da durchgehst, dann kommen mal Körperempfindungen, dann kommen Emotionen, dann kommen Gedanken und so weiter, etc., etc., etc. Ja. Das heißt, diese Reihenfolge, wie du durch dein selbstgebautes Labyrinth durchgehst, auf bestimmten Pforten, heißt es, hießen die früher auch, ja, bestimmten Ebenen, die es zu durchschreiten gilt, bis du sogar an den Chefs bist, die auch dieses Labyrinth aufbauen, das ist dann Verlangen und Aversion zum Beispiel, dass dir erstmal deine ganzen Ängste präsentiert werden, nach der Ignoranz zum Beispiel, dass dann, wenn das dann durch ist, deine ganzen Verlangen präsentiert werden in Bezug auf diese Frage, ja, also was da für Themen dranhängen. Und wenn du dann weder durch Ängste noch durch Verlangen, Verführungen irgendwie abgelenkt worden bist vor der Wahrheit, dann kommst du erst an den Kern ran. Das war jetzt der super Kurzabriss, ja, dessen, was da passiert. Das heißt also, das kann sein, dass wenn du, mein einfaches Beispiel, was ich auch gerne bei Workshops nehme, du willst jetzt, ich bin gerade hier zum Beispiel auf dem Bett in Thailand, in der Wohnung, die wir hier haben. Und wenn ich jetzt zum Bad will, ja, also die Frage ist, wo ist das Bad? Und dann führt mich diese Frage schon Richtung Bad. Dann kann sein, dass ich aber nicht im Bad lande, sondern vor einer Tür lande. Und mich mit der Tür zuerst beschäftigen muss. Und zwar eigentlich gar nicht die Badtür, sondern vielleicht hier die Schlafzimmertür, weil die vielleicht zu ist. Ja? Und das heißt, das passiert ganz oft beim Meditieren, dass du eine Frage stellst und landest an etwas, wird irgendwas präsentiert und denkst, Moment mal, das ist ja gar nicht die Antwort. Das ist ja eine Tür, das ist ja gar kein Bad. Ja genau, aber das ist ein Schritt dazwischen, den zwingend braucht, die anzugucken. Du musst die Tür dir angucken, um ins Bad zu kommen. Ich kann ja nicht ignorieren oder einfach durchlaufen. Ja? Hier dasselbe. Das heißt, du bekommst ganz, ganz oft beim Meditieren, wenn du eine Frage stellst, was präsentiert, was dich von der Antwort abhält, weil du das da hingelegt hast als Hindernis und das musst du dir zuerst angucken. Das heißt, ich muss mich mit Türen öffnen beschäftigen. Und wenn ich das seit Ewigkeiten nicht gemacht habe, wie ich dann diese Tür, die ich für mich versteckt habe, zu öffnen ist, kann sein, dass ich ganz schön lange daran rumknabbere. Erstmal, ja. Und mit diesem, was scheinbar mit der Frage, Antwort nichts zu tun hat, mit der Frage scheinbar keinen Zusammenhang hat, aber trotzdem halt auf dem Weg liegt, mich mit dem zuerst zu beschäftigen. Und das muss dann aber eigentlich eine Komponente sein von der Antwort. Also die Tür zum Schlafzimmer gehört zum Weg zum Bad dazu. Ja? Das ist hier auch so. Es kann sein, dass du eine Frage stellst, bitte, wer ist denn der Leidende in mir oder was bin ich oder sonst andere Fragen, völlig unbedeutend und erstmal was völlig anderes präsentiert bekommst, was scheinbar vielleicht damit nichts zu tun hat, aber das kann gar nicht sein. Dieses Präsentieren kann von innen passieren, als wie gesagt, als Symbole etc., als Bilder, kann aber auch von außen passieren, dass Zufälle passieren, die dich irgendwo hinleiten. Was gilt es dir von wegen, okay, schön, dass du das vorhast, aber was musst du dir vorher angucken? Das ist ungefähr so, wie jemand, der sagt, ich möchte Auto fahren können. Wie wenn Meier irgendwann mal sagt, ich möchte Auto fahren können, sage ich, okay, aber bevor du das tun kannst, musst du dir vorher mal die Straßenverkehrsschilder angucken. Und dann denkt man sich ja vielleicht, was hat denn bitte das mit dem Autofahren zu tun? Ja, aber klar, du weißt es ja schon. Aber dann musst du erstmal in einen Raum dich setzen mit anderen Leuten, die auch nicht Auto fahren können. Und denkst dir, wieso denn? Die können auch nicht alle Auto fahren. Mit einem Menschen, der dir erklärt, wie man es halt macht. Und erstmal viel Theorie durchwälzt, wie man überhaupt Auto fährt. Und dann gehst du an die Praxis erst ran. Das heißt, du machst halt bestimmte Schritte dazwischen. Und das war Meditieren einfach absolut nicht anders. Du machst halt Zwischenschritte. Das heißt, für dich gilt es zu rauszufinden, wenn du Symbole bekommst oder Bilder oder Zufälle passieren, dich mit denen zu beschäftigen. Und auch genau diese auch zu hinterfragen. Okay, was wollen die mir sagen? warum bekomme ich denn das jetzt, diese Farbe plötzlich vor dem Geist oder dieses Symbol oder dieses Bild oder was auch immer, dieses Musikstück, was über meinen Weg läuft, ne, was mir gestern erst passiert ist, ist das gedämmert und dann fiel mir ein Lied ein und dann kam halt der Impuls, mit diesem Lied zu meditieren und das war perfekt. Ja, das hat mir perfekt geholfen, um einfach in das Thema reingucken zu können. Aber den Sinn des Zusammenhangs vorher, was hat dieses Lied damit jetzt bitte zu tun, war mir nicht ansatzweise klar. Ja, null. Aber das muss es dir auch gar nicht, sondern vertrau mal dem, dass dir das gegeben wird, was es braucht. Weil die Schöpfung hört zu und die Schöpfung ist immer wohlwollend. Ja, selbst, also ja sogar selbst, wenn das, was dir präsentiert wird, ein Ablenker sein sollte, dann findest du ja dann dadurch heraus, das war ein Ablenker. Dann wirst du herausfinden, wie du selbst quasi in diesem Labyrinth eine Sackgasse gebaut hast, die nach dem Weg aussah, aber keiner war. Und es ist sehr, sehr wertvoll zu wissen, wo geht's denn nicht lang zur Antwort. Ja, das ist genauso wichtig. Bei der Wissenschaft genauso. Es herauszufinden, nicht nur, wie mache ich etwas, sondern wie mache ich etwas falsch. Ja, also wie mache ich es dann eben nicht? Wie komme ich dann unsinnbar raus? Ja? So. Genau, und die Frage nicht korrekt formulieren, ja, das ist eine Erfahrungssache, war es bei mir halt auch. Also ich gemerkt habe, ich bekomme halt Antworten, aber die waren irgendwie nicht so befriedigend. Und dann habe ich gemerkt, ja, weil ich die Frage auch nicht präzise gestellt habe, sondern ich habe was anderes darunter verstanden, als es wirklich war. Also die Wahrheit von einer Aussage, wie zum Beispiel Gleichgültigkeit, ja, als ein Beispiel jetzt nur. Gleichgültigkeit ist nicht, mir ist irgendwas egal, sondern die wahre Bedeutung ist, etwas ist gleichermaßen gültig. Wenn ich aber das gleichermaßen gültig sein verstehe, als mir ist es wurscht, ja, dann werde ich es nicht entsprechend angemessen formulieren, angemessen auch Antworten darauf bekommen. Ne? Und das ist hier dasselbe. Also deswegen hilft das sogar, wenn du eine schräge Antwort bekommst, die Frage nochmal zu hinterfragen, um dann zu gucken, war da noch irgendwas unsauber? Ne? Und du wirst mit der Zeit von selbst kompetent werden, dass du merkst, ach klar, das ist die richtige Antwort. Aber auf diese Frage, aber die Frage habe ich ganz anders irgendwie verstanden, als ich es hier formuliert habe. Ja? Ja, das ist das Problem. Wie beim, würdest du, weiß ich was, eine Telefonnummer von jemandem anders eintippen, als sie eigentlich ist, ja? So, dann kriegst du auch unsinnbar raus. Das ist ja ganz klar. Versuch doch mal zum Beispiel eine Mathematikaufgabe mit Gefühl zu lösen. Das klappt nicht. Ja? Das geht nicht. Kriegst du auch irgendein Kram raus. Hier ist es dasselbe. Das heißt, du musst halt schauen und auch mit Erfahrung einfach lernen. Okay, wo war jetzt der Haken? Und dann wirst du meistens merken, es war an der Frage. Das heißt, die Frage schon oft genug zu hinterfragen. Auch sich zu fragen, warum frage ich mich das überhaupt? Das ist auch ganz, ganz, ganz häufig der Fall, dass wenn ich merke, dass Menschen irgendwo eine Sackgasse erleben, dass sie in der Regel vermieden haben, die Warum-Frage vermieden haben. Das war ja auch gestern in der Audio noch Bestandteil. Und hier auch. Ja, also warum will ich das überhaupt wissen? Ja, da wirst du merken, das geht senkrecht in die Tiefe. Das ist auch ein Grund, übrigens, warum du in der Schule und grundsätzlich überall, ich habe keine Ausnahmen gefunden, auch in der Psychologie, das Warum-Fragen scheust wie das Teufel das Weihwasser, ne? Weil das nämlich genau ein senkrecht in die Tiefe führt. Eine Warum-Frage bringt dich direkt in Meditation, genau genommen. Ja? Wenn du die auch ehrlich meinst. Und ganz viel wirst du merken an Blindenfleck etc. Wird sich entsprechend dann sofort zeigen. Deswegen ist das meine liebste Frage. Ja? Das heißt, die Frage auch zu hinterfragen, kann dir helfen, die Frage an sich zu klären. Oder ansprechen kannst du auch machen, kannst halt Menschen zu fragen, die auch so arbeiten in Meditation und fragen und forschen, weil das Fragen gehört auch zum meditativen Forschen dazu, dass du und wie man halt fragt und so weiter, was dann wiederum da passiert, das besprechen wir halt da genauer. Und das kriegst du aber alles selber raus, genau genommen, ja, wenn du einfach dran bleibst. Menschen zu besprechen, die halt auch einen Sinn dafür haben und sagen, ey, ist die Frage eigentlich sauber? Dann würde ich dich halt fragen, was willst du eigentlich erreichen? Ja, die Frage ist halt nur die Konsequenz aus einer bestimmten inneren Ausrichtung heraus, die dann als Frage sich irgendwo konzentriert hat. Aber das, ne, das ist halt die Frage, was willst du eigentlich? Ne? Was willst du eigentlich? Beispielsweise habe ich vorgestern von jemandem eine Frage bekommen, wie man Energien im Körper lenkt. Und mich gefragt, ja, okay, aber boah, da kann ich jetzt auch einen Workshop draus machen aus dieser einen Frage. Aber was willst du eigentlich? Ja, was willst du damit machen, wenn du es lenken kannst? Und dann kam, ja, Heilung, meinte ich. Ah, okay. Das ist schon, das pick ich eine Sache raus aus hunderten Sachen, die man machen kann mit Energie im Körper lenken. Und dachte ich, okay, warum willst du denn Heilung machen? Ja? Und so weiter und so weiter. Ne? Wie du merkst, das war ein Beispiel jetzt, um das mal zu zerlegen. Ne? Die Frage selber zu zerlegen und zu merken, was ist eigentlich der Kern der Frage? Und wenn du den Kern der Frage raus hast, dann wirst du dir enorm viel Zeit sparen, um auf die Antwort zu kommen. So. Jetzt zum nächsten. Das mache ich aber, glaube ich, in einem neuen Audio, weil das ist jetzt schon recht lang hier.